Was machen wir denn heute überhaupt? Dafür muss die Frau auf jeden Fall auf dem Rücken liegen.
Hast du gerade Espresso gesagt?
Der Florian Primel Podcast, euer Beauty-Ratgeber aus dem Internet. Fire that intro up. Jo, ne?
Herzlichen Glückwunsch zur 79. Ausgabe des Florian Primel Podcasts, der letzten Ausgabe in den 70ern, die ich so schlecht aussprechen kann, mit Lars Holscher
und Florian Primel.
Ich freue mich wirklich darauf, dass wir dann die 80 haben. Das kann man viel angenehmer sagen als und 70.
Ja.
Wir machen heute mal wieder Fragen. Wir haben das gerade schon diskutiert, ob wir das denn machen wollen. Wir haben zwei Fragen von meinen Arbeitskolleginnen eingesammelt und werden das ansonsten mit den Fragen aus dem Klugscheißerspiel bestreiten.
Yeah.
Und vielleicht auch noch die eine oder andere kleine Überraschung in die Sendung einbauen. Wir senden an einem Freitag. Das ist eigentlich relativ außergewöhnlich für uns, oder? Sonst senden wir entweder unter der Woche oder irgendwie am Wochenende.
Das stimmt, aber Freitag hat sich auch des Öfteren schon mal begeben.
Also ich habe heute gemerkt, dass ich ein bisschen aufgekratzter war als zum Beispiel letzte Woche, wo sich das angeboten hätte für ein Beerly Recap. Aber ich war ein bisschen heiß, ich habe Bock auf eine Sendung.
Sehr gut. Doch, ich habe auch Bock, jetzt mal ein bisschen die Regelmäßigkeit in den Florian Primel Podcast zurückzubringen. Denn die 100 will ich dieses Jahr auf jeden Fall noch voll sehen.
Ja. Ich gebe mir da große Mühe. Ich plane ja auch noch die eine oder andere Sendung so zwischendrin außer der Reihe, vielleicht auch nicht mit dir, mal gucken. Aber dann kommen wir schneller zu 100. Und das ist ja das Ziel. Ja,
und das wollen wir doch alle.
Das Ziel der ganzen Angelegenheit. Ja, ich sehe heute ein bisschen komisch aus. Es sieht aus, als wäre ich 16 und hätte das erste Mal Wetgel benutzt. Aber so ist es überhaupt gar nicht gewesen. Ich habe selbstverständlich meine Haare absolut perfekt mit der korrekten Menge Haargel, Haarwachs und Haarspray heute Morgen hergerichtet. Wollte mir dann aber, weil ich den ganzen Tag noch unterwegs gewesen bin, zum Müll gefahren bin, einkaufen gewesen bin und in denselben Schuhen gesteckt habe, die Füße waschen, bevor du herkommst. Hab dann aber oben vergessen, den Knopf an meiner Dusche zu drücken, der dazu führt, dass das Wasser aus der Dusche und nicht von oben aus der Dusche kommt.
Mhm.
Und so hatte ich komplett nasse Haare dann.
Ah, wie schade.
Kann mich nicht allein lassen mit sowas.
Schade. So. Aber Haarpflegeprodukte für Männer ist ja auch ein großes Thema in meinem Leben. So Styling-Produkte habe ich.
Das war jetzt übrigens, liebe Hörer, nicht abgesprochen, dass ich da den Stichwortgeber für dieses Thema mache. Aber erzähl mal.
Ja,
interessiert bestimmt alle brennend.
Sicherlich. Früher habe ich immer Gel benutzt. Da waren mir die Haare zu hart. Dann habe ich mir oben die Haare etwas länger wachsen lassen, habe jetzt ja so die Seiten relativ ausrasiert und bin dann zur Pomade gekommen, die aber den furchtbaren Nachteil hat, dass Pomade schätzungsweise 20 Jahre auf dem Kopf bleibt, ungefähr. Sodass auch wenn du dir nicht die Haare gemacht hast, deine Haare immer so leicht fettig aussehen, was ich unheimlich unangenehm finde. Und jetzt bin ich wieder zurückgekommen zu so einer Gel-Wachs-Mischung, die sehr gut funktioniert hat. Die Haare sind nicht hart, man kann sie immer noch mal nachlegen. Ganz wunderbar. Das so als kleinen Tipp für den Mann am Rande, der längere Haare oben hat und gerne was damit machen will. So eine Gel-Wachs-Mischung. Ganz wunderbar.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass es da mal in diesem Podcast zukommt.
Ja, der Florian Primel Podcast, euer Beauty-Ratgeber aus dem Internet.
Aus dem deutschen Internet, aus der Weltstadt Delmenhorst. Wollen wir direkt mal eine Frage machen?
Oh, gerne.
Oder hast du noch irgendwas zu erzählen? Wir haben uns ja gerade schon ein bisschen leer geplappert und Teaser. Nein, Moment, das ist kein Teaser. Aber uns so ein bisschen über Kindernamen ausgetauscht. Und ich sag mal so, wir waren uns relativ, aber nicht ganz einig.
Aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr.
Viel späteren Zeitpunkt.
Ich kann bezüglich meines Gesundheitszustandes Entwarnung geben. Ich bin, soweit ich es weiß, kerngesund. Ich hatte jetzt ein kleines 24-Stunden-Blutdruckmessgerät, was übrigens unfassbar nervig ist. Also man macht sich ja überhaupt kein Bild davon, wie schlimm das eigentlich ist, wenn einem alle 30 Minuten jemand den Arm abquetscht. Denn ich bin der festen Überzeugung, hätte dieses Blutdruck, diese Manschette, hätte sie auch nur ein Gramm mehr zugedrückt, wäre mein Arm abgefallen. Also das war wirklich unfassbar. Ich hatte nach jeder Messung hatte ich wirklich einen blutroten Arm, weil er wirklich so fest zugedrückt wurde. Gott sei Dank war es so, dass nachts, also ab 22 Uhr wurde dann nur noch stündlich gemessen. Mhm. Das heißt, man konnte wenigstens immer so 50 Minuten am Stück schlafen, was ja im Rahmen der Umstände doch noch recht erfreulich gewesen ist. Schön war auch, direkt morgens habe ich dann das Gerät weggebracht, bin zum Arzt gegangen, der das sich direkt angeguckt und gesagt, Herr Heuscher, alles gut. Entgegen unserer letzten Messung haben Sie keinen Bluthochdruck, sondern ganz bisschen zu wenig Blutdruck, also einen leicht niedrigen Blutdruck, was nicht so schlimm ist.
Nee, das ist sogar sehr, sehr gut, weil tendenziell im Alter ja dein Blutdruck zunimmt und du da ja auch durch die hastige Aufnahme von größeren Mengen Kaffee und Salz Einfluss drauf nehmen kannst.
Ja, also von daher bin ich sehr zufrieden und wirklich unheimlich erleichtert. Jetzt kann ich mich auch wieder geistig auf andere Sachen einstellen, anstatt die ganze Zeit darüber nachzudenken, was tut denn gerade mein Herz und warum schlägt das jetzt gerade so, wie es schlägt. Ich bin unfassbar erleichtert und ja, alles ist schön.
Okay, du hast also wieder den Kopf frei, das heißt,
ja.
Ich kann eine Frage in deinen Kopf hämmern.
Oh, ganz
und
unbedingt.
Du wirst sie adäquat beantworten.
Mehr als das.
Und zwar möchte die gute Lena von uns wissen, warum zur verfickten Hölle man in der Stadt, in der Innenstadt oder allgemein in Innenstädten keine Parkplätze reservieren kann.
Reservieren?
Reservieren im Sinne von, ich fahre jetzt gleich los oder ich muss morgen da und dahin. Ich möchte, dass da ein Parkplatz für mich frei ist.
Das ist eine gute Frage. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass man, oder dass es sowieso in Innenstadtnähe einen latenten Parkplatzmangel gibt und diese Parkplätze auch ohne, dass sie reserviert werden, immer gefüllt sind, sodass ich überhaupt nicht die Notwendigkeit erschließen würde, da auch noch ein kostenspieliges Reservierungssystem zu installieren.
Aber du sagst es ja gerade, kostspielig, das wäre ja der Punkt. Du würdest dann ja sicher mehr für bezahlen oder überhaupt was für bezahlen im Vergleich zu einem kostenlosen Parkplatz oder einem Parkplatz, wo du einfach nur 50 Cent in so eine Säule reinschmeißt. Also es gibt sicherlich den einen oder anderen, dem das 4-5 Euro wert wären, zu wissen, dass er dann in der Nähe der Location, zu der er möchte, einen Parkplatz bekommt.
Das sicherlich, aber da stellt er natürlich auch viele verwaltungstechnische Hürden auf. Ne? Es muss ja jemand da sein, der das kontrolliert, ob dieser Parkplatz frei ist. Dann muss es ja ein Reservierungssystem geben, was auch erstmal irgendwie erfasst werden muss und überall implementiert sein muss. Das kostet sicherlich viel mehr Geld, als man sich das so einfach vorstellt. Und ich wüsste nicht, wieso das eine Stadt machen sollte, wenn die Parkplätze tatsächlich immer voll sind. Es ist ja besser, wenn du einen Parker hast, der zahlt, als dass du einen Reservierer hast, der dann doch nicht kommt. Das kann natürlich auch vorher, sag ich mal, mit einer Reservierungsgebühr. Sag ich mal, das bezahlst 2 Euro oder 5 Euro vorab. So, und dann hast du halt deine Parkzeig und das wird dir dann irgendwie auf deine Gebühr angerechnet. Oder
also
so ließe sich das ja regeln.
Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, warum es das nicht gibt, weil mir das prinzipiell, davon mal ganz abgesehen, dass ich natürlich gegen Autos bin, eine sinnvolle Einrichtung erschienen ist. Und habe dann überlegt, dass die Möglichkeit oder die praktische Anwendung der Wahl dazu ja eigentlich eine App und ein besseres digitales Preisschild wäre. Also einfach nur eine digitale Anzeige unten am Parkplatz, im Optimalfall noch irgendwie mit einem Sonnenkollektor versehen, dass man da keine Kabel hinziehen muss. Und dann wird da einfach nur auf so einem LCD-Display zu dem Zeitpunkt, wo das reserviert wurde, das Nummernschild angezeigt, was dann da parken muss. Es gibt, was es ja quasi in analog und nicht veränderbar vor Ärzten und so gibt, wo halt einfach Parkplätze für bestimmte Nummernschilder reserviert sind. Ja. Und das Ding in digital mit einer App, du musst vorab bezahlen und wenn du halt nicht hinkommst, Pech gehabt. Glaube ich nicht, dass das ein riesiger Aufwand wäre, auch finanziell diese Dinger zu bauen. Gut, die müssen natürlich stabil sein.
Denn Randale. Sie werden sicherlich regelmäßig abgetreten. Und ein weiteres Problem, glaube ich, ist auch da die Organisation des Ganzen. Denn wenn du mit deinem Auto da ankommst und da parkst und dann fährst du weg, so, steht denn da dann noch, dass dein Auto noch da ist oder dass es bis in einer Stunde reserviert ist? Und wenn dann jemand Neues kommt, dann weiß er ja nicht, kann er da parken? Ist er schon weg oder kommt er noch? Oder was ist jetzt mit diesem freien Parkplatz, wo niemand steht? Ich glaube, das ist schwierig herzustellen.
Gut, da besteht dann natürlich ein Spannungsverhältnis zwischen dem Bedürfnis, der Stadt, da einfach nur möglichst viel Geld mit einzunehmen und dem Bedürfnis der an diesen Parkplätzen ansässigen Einzelhandeltreibenden, die natürlich möchten, dass da möglichst viele Parkplätze sind, die möglichst immer ausgelastet sind, damit möglichst viele Leute zu ihnen kommen. Aber prinzipiell wäre für mich die Lo-Fi-Variante, was du gerade geschildert hast, das ist dann halt eine Stunde reserviert und das so lange steht dann da auch dieses Nummernschild und zwar unabhängig davon, ob da ein Auto ist, nicht ist oder gewesen ist. Also es gibt sicherlich auch noch die Variante, da eben mal kurz einen Computer mit einzubauen und eine Kamera, der dann schaut, ob da das entsprechende Nummernschild auch steht und dann die Reservierung zu löschen, wenn der wieder wegfährt.
Ich glaube, das ist ein System, mit dem man unheimlich mit Vandalismus zu tun hat.
Ja, klar.
Und zumal man ja auch immer schauen
muss. Aber warum? Also ich würde rein intuitiv auch sagen, auf jeden Fall. Aber die ganz normalen, wie heißen die Dinger, in die man Geld reinwirft, um einen Parkschein zu... Parkscheinautomaten.
Ja. Macht Sinn. Wie heißen diese Automaten,
aber um einen Parkschein... die Parkscheinautomaten sind ja auch nicht permanent vandaliert.
Das stimmt, aber... Die gehören ja jetzt mittlerweile auch zum Stadtbild. Ich glaube, alles, was erstmal neu ist, wird erstmal immer kaputt gemacht. So mein Eindruck von Dingen, die neu aufgestellt werden.
Mal davon ausgehend, dass man, ich weiß gar nicht, was kostet eine Stunde gewöhnliches Parken? Bei uns in der Stadt wahrscheinlich nicht besonders viel, irgendwie ein Euro oder sowas. Aber ich sag mal, in Hamburg sind Parkplätze sehr, sehr rar und Parkplätze im Parkhaus sehr, sehr teuer. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein System ist, was sich relativ schnell amortisiert. Ich habe nämlich jetzt überlegt, wie teuer sowas sein dürfte und wie teuer es wäre, sowas stabil herzustellen. Aber selbst wenn du 1 Euro pro Stunde einnimmst und das 20 Stunden am Tag und davon ausgehst, dass der sowieso allermeistens voll sein wird, hast du also 20 Euro am Tag eingenommen. Das sind dann also im Jahr Mighty Mighty Mathematics 7.000 Euro?
Ungefähr
7.000 Euro. Und dafür kann man ja wohl mal locker so ein unvandalierbares LCD-Display bauen.
Das stimmt. Es ist ja aber auch noch die Frage...
Wie gesagt, in Hamburg hat sich das nach 20 Minuten amortisiert.
Ja. Es ist ja aber nicht nur, dass du, wenn man da deine Parkscheine digital löst, es ist ja auch so, dass du dann sicherlich auch dann viel... managen muss, denn was ist denn, du kommst an und jemand steht auf deinem Parkplatz. So, dann, das muss ja auch irgendwie gelöst werden. Du hast ja schon vorher bezahlt, dann muss ja auch diese Rückabwicklung erfolgen. Es muss irgendwie sichergestellt werden, dass derjenige nicht doch nur keinen Bock hatte, da zu parken, dann gesagt hat, ach nö, da stand irgendjemand, ich konnte da nicht mehr hinstellen, gib mir bitte mein Geld zurück. Und das muss ja auch alles irgendwo händisch geprüft werden. Und da hängen dann ja auch wieder Leute dran.
Sehe ich überhaupt nicht, dass das händisch geprüft werden muss. Erinnere dich doch daran, was für eine fantastische Erfahrung wir mit Car2Go hatten.
Ja.
Wo garantiert kein Mensch dran beteiligt war auf der anderen Seite des Smartphones. Und ich stelle mir da einfach eine Lösung vor, bei der ich dann mein Smartphone mit der App, über die ich diesen Parkplatz reserviert habe, zu dem Zeitpunkt, da ich eigentlich da parken können sollte, auf ein Auto mit einem anderen Nummernschild halte. Die App also an dieser Stelle weiß, scheiße, irgendein Arschloch hat da geparkt, du bekommst dein Geld zurück.
Das ist ja, glaube ich, aber auch wieder so ein bisschen datenschutzrechtlich, sag ich mal, auch wieder ein bisschen schwierig, das Nummernschild von anderen Leuten zu fotografieren und dann irgendwie durchs Internet zu jagen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, das irgendwie zu lösen. Und sag mal, wir sprechen hier auch von der Stadt, die so etwas macht. Wenn das ein privates Unternehmen wäre, überhaupt kein Problem, dann sehe ich das auch nicht, dass da Leute sitzen. Aber wenn es die Stadt ist, dann werden da sicherlich noch die nächsten 35 Jahre irgendwelche alten Frauen dran sitzen und langsam Bilder angucken.
Okay, wir sind uns aber einig, dass das prinzipiell möglich
ist. Prinzipiell ist.
Lena, dein Wunsch wäre erfüllbar, die Welt ist nur noch nicht so weit.
Ja. Leider schon.
Möchtest du noch irgendwas dazu sagen oder wollen wir direkt zur nächsten Frage fortschreiten?
Wir können gerne zur nächsten Frage fortschreiten.
Okay, dann schlage ich vor, machen wir mal etwas, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben an dieser Stelle. Beware.
Kombinator.
Der Kombinator.
Das ist echt lange her, dass wir den benutzt haben,
ja.
Ne?
Es liegt ja auch völlig verstaubt neben mir.
Für diejenigen, die vielleicht das erste Mal einschalten oder noch nicht so lange dabei sind, vor einigen Jahren, wir machen diesen Podcast ja schon etwas länger, habe ich von einem guten Freund eine Art mehrseitigen Kalender geschenkt bekommen, den Lars jetzt in der Hand hat, auf dem man zweierlei Sorten Felder zueinander Falten? Nein, wie beschreibt man das am besten? Auf jeden Fall ist es möglich, mit diesem papierenden Gerät Fragen zu generieren.
Genau, es ist quasi ein Fragenkombinator, wie der Name schon sagt. Zwei Seiten. Wir machen einfach mal einen. Das erklärt sich dann leichter. Ich. Und die zweite Seite. So. Oh, eine sehr gute Frage. Auf der ersten Karte steht, ist Europa? Und auf der zweiten Karte steht, dumm. Ist Europa dumm?
ja. Definiere Europa. Europa als die Summe seiner Menschen ist sicherlich dumm, denn Menschen sind dumm, insbesondere wenn sie in größeren Gruppen auftreten. Europa als Idee finden wir ja, und das haben wir des Öfteren gesagt, nicht besonders dumm. Aber ich glaube, da müssten wir tiefer einsteigen.
Und wie steht es um Europa als Kontinent, um nochmal eine dritte Option einzuwerfen?
Ich glaube, bei Landmassen ist das kein Attribut, was man validerweise verwenden kann.
Da können wir gerne drüber diskutieren.
Invalide Zuordnung.
Ja, ist Europa dumm? Klären wir erstmal, über welches Europa wir dann sprechen möchten.
Moment, in welchem Sinne? Im Sinne die Menschen, der Kontinent, die Idee, die Sagenfigur. Die genau. Europa, die dem Stier die Hoden abgeschnitten hat.
Genau.
Die nehmen wir.
Ja. Nein, die nehmen wir nicht.
Okay.
Wir können ja mal mehrere Europa-Möglichkeiten nacheinander nach ihrer Dummheit sortieren.
Okay. Dann würde ich sagen, wir müssen es aufsteigend machen. Von der geringsten zur höchsten Dummheit, oder? Ansonsten ist ja der Thrill nicht so richtig gegeben bei uns.
Genau.
Dann würde ich sagen, weil es eine invalide Zuordnung ist, beginnen wir mit der Landmasse. Die Dummheit der Landmasse ist null oder unendlich. Irgendwas auf jeden Fall, was einen Error ausspuckt am Ende.
Ja.
Europa, dann Europa als Idee.
Ja. Europa als Idee ist auf keinen Fall dumm.
Denn es hat uns 70 Jahre Frieden geschenkt.
Hm.
Und wer ein Geschichtsbuch zu Hause hat oder die Wikipedia benutzen kann,
weiß,
dass
das außerordentlich ist.
Dass es außerordentlich ist und dass es davor eine eher unerfreuliche Zeit insgesamt gewesen ist.
Hm. Doch, also Europa so als Staatenverbund und als Ideal für was es denn stehen könnte, ist ja wirklich wenn man mal ganz ehrlich, eine ziemlich romantische Vorstellung. So alle Staaten irgendwie relativ grenzenlos verbunden in Freundschaft miteinander. Ich meine, das ist doch eigentlich das, was man sich nicht nur für Europa wünscht, sondern für die ganze Welt.
Mhm.
Und wenn das denn irgendwann mal in Perfektion funktioniert, dann kann das sicherlich für ein Prototyp für die ganze Welt sein, wenn sich das irgendwann vernünftig durchgesetzt hat, wenn alle Staaten, wenn es vernünftige Grenzregelungen gibt und wenn alle in Frieden miteinander leben und alle irgendwie eine vernünftig agile Politik haben, dann ist das sicherlich ganz fantastisch und das finde ich
nicht besonders dumm.
Das ist nicht besonders dumm, genau.
Und auf Platz 1 der Definitionen von Europa, sortiert nach ihrer Dummheit, liegt Europa als die Summe seiner Bewohner. Denn.
Wobei.
Jetzt gespannt.
Wenn man jetzt von der. Ja, es gibt sicherlich dümmere Kontinente. Wenn man mal so schaut, also das rein dem Bildungsniveau nach sind wir in Europa ja verhältnismäßig vorne mit dabei.
Mhm.
Wir haben natürlich so einige Länder, sag ich mal, in Richtung Osten, wo man da noch Schwierigkeiten hat, oder wenn man mal so Richtung Norden geht von uns aus, die ganzen skandinavischen Länder, die sind ja wirklich unheimlich vorne mit dabei. Also die sind ja quasi die Archetypen eines sehr guten Bildungssystems. Mhm. Von daher Europa jetzt als dumm zu bezeichnen, ist jetzt schwierig. Wir haben aber sicherlich auch, wie alle anderen Kontinente und Länder, trotzdem Probleme mit ziemlich dummen Menschen. Das sieht man ja auch immer
Viele
noch.
Viele von denen regieren gerade im Osten.
Ja, man kann sich eigentlich in jede Richtung umschauen und findet irgendeinen Doofen.
Schön gesagt.
Ja, es ist ja wirklich leider so. Du guckst nach Norden und da hast du dann irgendwie die ramdösigen Briten, die da jetzt irgendwie, die wollen aus Europa raus. Absolut skandalös. Dann guckst du irgendwie, wo kannst du da?
Du weißt schon, dass du dich jetzt eigentlich nur in die Scheiße reden kannst, oder? Weil du jetzt anfangen müsstest, wild um Deutschland herum irgendwelche Nationen zu beleidigen.
Das stimmt.
Wenn du deinen Satz irgendwie sinnvoll zu Ende führen möchtest.
Ich breche ab. Wir haben im Norden von uns die ramdösigen Briten und in allen anderen Richtungen haben wir auch diverse Problemfälle. Nennen wir es mal so. Doch, aber oder würdest du sagen, Europa in Summe seiner Bewohner ist ein dummer Kontinent?
Jetzt müssten wir natürlich eigentlich auch noch dumm definieren, ne? Wenn wir das denn machen wollten. Weil ich glaube, rein am Bildungsniveau kann man das nicht festmachen. Da ist dumm nicht der richtige Begriff für, oder?
Nee.
Aber dumm ist ja auch so ein Sammelbegriff.
Ja, du, also dumm. Ja, lass uns doch mal dumm definieren. Dumm ist ja nicht nur die Summe der Dinge, die man weiß oder halt eben nicht weiß.
Das wäre nämlich gebildet und ungebildet oder wissend und unwissend.
Ja.
Aber ist auch nicht nur, ich sag mal, deine genetische Ausstattung in Sachen Intelligenz.
Nee. Dumm ist ja, lässt sich ja durchaus auch auf soziale Intelligenz irgendwie ablegen. So sehr, sehr egoistisch oder eben das Gegenteil, sehr darauf bedacht, irgendwie, dass es der Gemeinschaft gut geht. Das wäre für mich soziale Intelligenz. Dass man da, es ist, finde ich, unheimlich schwierig, da jetzt so alle über einen Kamm zu scheren. Wobei ich glaube, dass man in Europa tendenziell es verstanden hat, worum es geht. Mhm. Oder beziehungsweise die Staaten und die Summe der Menschen haben irgendwie verstanden, für was Europa stehen möchte und was Europa sein kann, wenn es denn funktioniert. Dass es da politisch größere Differenzen gibt und auch Meinungsunterschiede, was denn nun Europa zu leisten hat oder eben nicht zu leisten hat.
Es ist eine sehr interessante Definition von dumm.
Ja, das steht außer Frage, aber dumm, weiß ich nicht. Also wenn man jetzt erstmal so die Kombination aus allem nimmt, sag ich mal, soziale Intelligenz und einfach nur den Bildungsgrad, würde ich sagen, ist Europa eigentlich nicht dumm. Du schaust mich mit großen leeren Augen an.
Ich denke nach. Ich habe gerade noch über eine bessere Definition von dumm nachgedacht, aber ich glaube, da hat jeder ein ganz brauchbares Bild von, weil das halt so auch so ein einigermaßen volkstümlicher Begriff ist. Der so ein
dumm.
Ja, dumm ist irgendwie so ein Sammelding für sowohl Fähigkeiten als auch Sympathien, die eine Person ausstrahlt, die im Großen nichts mit dem zu tun haben, was sie mit seinen Händen tut.
Ja.
aber allgemein glaube ich nicht, dass wir das leisten könnten, jetzt zu sagen, ein Kontinent ist dümmer als ein anderer. Und vor allem auch nicht sollten.
Was wir sagen sollten, war ja hier noch nie ein Problem. ich weiß gar nicht, ob man das, wobei nee, das sollte man wirklich nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, die Vereinigten Staaten sind tendenziell gefühlt zumindest ein bisschen dümmer, aber da tut man auch vielen Leuten sehr unrecht.
Eben das.
Sie sind alle über einen Kamm scheren, das funktioniert nirgendwo. Und offensichtlich auch nicht beim Kontinente-Vergleich.
Richtig. Und aus diesem Grund werde ich jetzt noch einmal diese Taste drücken.
Kombinator.
Und bitte damit um eine weitere Frage.
Oh, sehr gut. Jetzt haben es die Hörer ja auch verstanden.
Ne?
Jetzt kann mitgearbeitet werden. Oh. Ist Atomkraft hässlich?
Also ich finde, Atomkraft hat eigentlich eine gewisse Eleganz. So als Konzept, als Technologie und in der Vorstellung, dass man Atomkerne zu anderen Atomkernen auseinanderreißt.
Mhm. Ich finde, die Atomkraft ist so ein bisschen der James Bond Bösewicht. Immer technologisch vorne mit dabei,
mhm,
aber irgendwie einen unangenehmen Beigeschmack, weil man nicht so weiß, was will der? Der hat doch nichts Gutes im Sinn.
Prinzipiell cool,
ja,
und kultiviert, will aber leider die Welt vernichten.
Ja. Ja.
Auch finde ich sehr, sehr schön. Das ist eine hübsche Analogie. Und ich finde, dabei sollten wir es auch belassen.
Ja.
Die Antwort kann jetzt nur noch schlechter werden. Und darum schreite ich direkt zur nächsten Frage. Und das ist wieder eine Frage meiner Arbeitskollegin.
Ja.
Und du darfst gleich googeln, sofern du musst, um was es sich dabei handelt, bevor du diese Frage beantwortest.
Mhm.
Und ich werde gar nicht erst versuchen zu klären, wie diese Frage aufgekommen ist oder wie wir überhaupt darauf gekommen sind, darüber zu sprechen. Aber Lars, weißt du, warum die arabische Brille heißt?
Ja.
Okay, ich bin gespannt.
Das habe ich, ich weiß gar nicht, wo.
Ich weiß genau, wo.
Ich glaube, das habe ich das in einem Podcast?
Ja, du weißt es aus Fest und Flauschig.
Sehr gut. Ja.
Aber ich glaube nicht, dass das der Kern der Frage ist. Du könntest dir jetzt einfach mal für die anderthalb Hörer, die nicht meine Arbeitskollegen sind, erzählen, worum es sich bei der arabischen Brille denn prinzipiell handelt.
Die arabische Brille gehört ins Schlafzimmer. Man setzt sie selten auf, sag ich mal. Zumindest die meisten setzen sie selten auf. Es ist nämlich, wenn der Mann der Frau beim Oralverkehr jeweils einen Hoden aufs Auge legt. Die arabische Brille.
Und ich frage mich ernsthaft, wie das funktionieren soll.
Ja, dafür muss die Frau auf jeden Fall auf dem Rücken liegen. Also, außer man hat einen sehr flexiblen Hoden. Dann vielleicht eher die arabische Brille funktioniert auch in anderen Stellungen, wenn man Ü60 ist, dann ist das sicherlich möglich. Ansonsten ist es, denke ich mal, die Frau liegt auf dem Rücken und man, ja, und dann hängt der Hoden nach unten und man kann sie dann auf den Augen ablegen und dann Oralverkehr haben.
Zauberhaft.
Und du hast jetzt noch eine Ebene dieser Frage erkannt, die ich noch nicht durchdrungen habe, oder was hast du da eben angedeutet?
Ja, warum heißt denn die arabische Brille arabische Brille und nicht zum Beispiel chinesische Brille?
Gute Frage.
Ne? Mhm. Aber ansonsten wäre das ja wohl viel zu einfach.
Das weiß man ja, die arabische Brille.
Bekannt.
Muss man wissen. Ja, arabische Brille, warum wohl? Ich habe jetzt überhaupt keine Vorstellung davon, wie man diese Transferleistung jetzt herstellen könnte, jetzt irgendwie drauf zu kommen.
Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht eine Technik aus dem Kamasutra darstellt, wie es ja bei vielen dieser merkwürdigen Sexualpraktiken irgendwie ursprünglich mal der Fall gewesen ist. Und dann würde das natürlich naheliegen, weil das Kamasutra ja aus dem indischen Raum kommt und da ist man relativ nah am Arabischen. Und vermutlich, also das wäre jetzt einfach meine Vermutung dazu, der Typ, der das ins Kamasutra geschrieben hat, hat diese Geschichte von einem arabisch aussehenden Menschen erzählt bekommen, dass er das mal so erlebt hat. Und darum hat er das in seinem Buch Die arabische Brille genannt. Ich sehe schon, du hörst mir nicht zu, sondern wirfst einen Blick auf das Handy, um uns die richtige Antwort zu geben.
Ich schaue gerade nach. Es gibt aber tatsächlich keine korrekte Antwort darauf. Ich habe jetzt schon auf mehreren Seiten geschaut. Es wird immer nur erläutert, wie es denn geschieht, aber nicht, warum es so heißt.
Also man müsste jetzt tatsächlich, um da irgendwie zumindest eine qualifizierte Vermutung anstellen zu können, wissen, wo das, aus welchem Raum das denn kommt.
Mhm.
Dass man diese Technik so nennt.
Aber das ist wirklich,
das ist keine, also Technik ist auch irgendwie ein großes Wort dafür, ne? Praktik würde es, glaube ich, besser treffen.
Technik klingt so, als müsste man das lange üben, damit das funktioniert. Aber wir haben schon 3 Wochen lang die arabische Brille geübt, aber es klappt immer noch nicht so ganz. Das eine Ei rollt immer runter. Ja, nee, überhaupt keine Ahnung. Hat sich vielleicht auch einfach mal jemand ausgedacht. Es gibt da so diverse komische Begriffe, die, glaube ich, nicht so richtigen Hintergrund haben. Weil es gibt ja auch, zum Beispiel Französisch ist ja auch irgendwie so eine Bezeichnung für Oralsex, die für mich jetzt auch erstmal keinen konkreten Hintergrund hat, warum es denn Französisch heißt. Also Griechisch gibt es ja auch, das ist ja in den Po. Das mache ich ja durchaus irgendwie noch herstellen. Die alten Griechen waren irgendwie sexuell sehr offen und hatten dann irgendwie jüngere Liebhaber, mit denen sie dann auch Sex hatten und so. Das ist ja irgendwie überliefert, dass das so stattgefunden hat. Aber dass die Franzosen die ersten waren, die die Idee hatten, einen Penis in den Mund zu nehmen, das
bestreitest du.
Das bestreite ich erstmal.
Vehement,
ja.
Gut, dann habe ich eine qualifizierte oder zumindest ein bisschen qualifizierte Vermutung abgegeben. Du hast das zumindest um das Wissen erweitert, was denn griechisch ist als Sexualpraktik. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zur nächsten Frage und begeben uns damit in den Bereich der Klugscheißerfragen, richtig?
Ja, die Klugscheißerfragen. So, lange Arm machen. So, da haben wir sie doch. Einfach nur toll.
Und da Lars jetzt erstmal, glaube ich, am Fragen sortieren ist und am Schauen ist, welche Fragen wir davon schon hatten und welche nicht, geht an dieser Stelle noch einmal der Aufruf, wenn ihr, liebe Hörer, Fragen an uns habt, die wir so qualifiziert wie diese Frage eben beantworten wollen oder bei der ihr euch vorstellen könnt, dass wir danach 20 Minuten über Europa sprechen, dann schickt sie doch einfach an fragen@florianpriemel.de.
Sehr schön. Ne? Sehr, sehr gut. So. Dann habe ich jetzt eine Frage. Und zwar lautet sie, können sich Gehörlose verschiedener Länder mithilfe der Gebärdensprache verständigen?
Ich denke schon.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das so funktioniert.
Da ich noch nie gehört habe, dass es französische Gebärdensprache gibt oder englische oder deutsche Gebärdensprache, aber zumindest ist ja in den allermeisten Ländern Worte, also im Wortsinne für ähnliche, für Dinge gibt. Also es gibt, vielleicht ist es schwierig in irgendwelchen Sprachräumen, in denen Sprache ganz anders funktioniert, als wir das jetzt vom Westen her gewohnt sind. Wo Worte anders zusammengesetzt und gebildet werden. Also mit Naturvölkern kann man sich vermutlich nicht unterhalten.
Moment, aber wir sprechen ja hier aber konkret mit der Gebärdensprache.
Aber Gebärdensprache funktioniert ja so, dass du einzelne Worte durch eben Gesten bildest.
Ja.
Und dazu muss es ja in der Sprache, die du in Gebärdensprache abbilden möchtest, ein Wort für den Gegenstand, den du beschreiben möchtest, geben. Und es gibt ja durchaus Sprachen, in denen die Syntax komplett anders ist. In denen es vielleicht nicht exakt ein Wort für den entsprechenden Gegenstand gibt, sondern möglicherweise irgendwas Zusammengesetztes.
Ja, das ist gut, da sind wir jetzt aber auch schon direkt
bei Gefahr auf
Extremfall angekommen. Ich denke, dass sich ein deutscher Gehörloser und ein amerikanischer Gehörloser problemlos verständigen können.
Davon gehe ich auch aus.
Soweit würde ich mal gehen, dass da die Gebärdensprache zumindest in den westlichen Gefilden sehr genormt ist, wenn man das so sagen kann. Was ja eigentlich auch ganz angenehm ist. Ne? Die müssen keine andere Sprache lernen.
Eigentlich wäre das ziemlich cool, vor diesem Hintergrund Gebärdensprache zu können. Nein, eigentlich wäre es wirklich ziemlich cool, allen Kindern Gebärdensprache beizubringen.
Ja, es gibt es.
Gut, prinzipiell könnte man natürlich auch einfach allen Kindern Englisch beibringen.
Ja, was ja praktiziert wird. Die Idee, allen Kindern Gebärdensprache beizubringen, ist ja so ganz cool, sag ich mal, aber es gibt ja wenig Empfänger für Gebärdensprache. Das ist ja, glaube ich, viel eher das Problem.
Ja, dann ja nicht mehr.
Stimmt, dann nicht mehr.
Du musst erstmal ein bisschen in Vorleistung treten, damit sich das lohnt.
Ja, stimmt, erstmal irgendwie 40 Jahre in Vorleistung gehen und dann können sich alle unterhalten mit gestikulieren. Aber das wäre eine sehr leise Welt.
Und in dem Moment, wo wir dann global einen Durchdringungsgrad von 30-40%, der relevant ist in Gebärdensprache haben, ist der Universalübersetzer erfunden.
Aber ich glaube, dass Gebärdensprache ist glaube ich, so aufmerksamkeitstechnisch schon schwierig zu leisten. Wenn ich mir das gerade mal so vorstelle, du musst immer sehr auf die Körpersprache achten. Mhm. Und auf die Gesten, du kannst nicht mal irgendwo anders hingucken. Das ist ja so, wir sprechen jetzt, du guckst weg und plötzlich ist der Ton weg.
Stimmt.
Das ist, glaube ich, wirklich aufmerksamkeitsmäßig musst du da schon ziemlich weit vorne mit dabei sein.
Ich stelle mir gerade vor, wie zwei Betrunkene versuchen, sich auf einer Party in Gebärdensprache zu unterhalten. Ja. Und ich bin jetzt gerade, da ich es ausgesprochen habe, der festen Überzeugung, dass es für Gehörlose sehr, sehr lustige Videos, die genauso funktionieren, auf YouTube gibt. Das sollten wir nachher mal gucken, finde ich. Mhm. Wir werden sicherlich das nicht verstehen und auch nicht darüber lachen können, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es das gibt. Mhm. Und dass es für Gehörlose wirklich witzig ist.
Das ist, glaube ich, eine Dimension von Kommunikation, die man sich jetzt so gar nicht vorstellen kann. Weil wie oft schauen wir jetzt auch weg, wenn wir miteinander sprechen? Ich guck mal auf die Karten, ich guck mal aufs Handy, ich guck mal auf den Monitor.
Ich schenke mir zwischendrin Bier ein, ja.
Und wenn dann immer der Ton weg wäre, wir könnten so, wie wir jetzt gerade miteinander kommunizieren, wir würden uns einfach nicht verstehen.
Ich sag mal so, und das Podcast-Medium macht dann auch relativ wenig Sinn in dem Moment.
Das auch noch, ja. Man würde immer nur so Handwischgeräusche hören.
Nee, man würde sie ja nicht hören. Man ist ja gehörlos.
Aber unsere Zuhörer würden das hören.
Man hört nichts, wenn ich... Da hat man ein bisschen was gehört.
Ach, sehr gut. Da haben die extra fast die Schulter ausgekugelt jetzt. Ja.
Also diese Frage war einfach zu beantworten, ja. Meiner Meinung nach.
Soll ich mal die Antwort vorlesen?
Selbstverständlich.
Es gibt unterschiedliche Gebärdensprachen, weshalb es absolut nicht sicher ist, dass sie sich auch verstehen. Tja.
Seriously? Also wir haben ja schon das ein oder andere Mal die Antworten auf diesen Karten in Zweifel gezogen. Und ich möchte das an dieser Stelle wieder tun und wir werden das in der nächsten Sendung nachreichen. Wir werden das recherchieren und nachreichen.
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da gewisse Unterschiede gibt, dass das vielleicht funktioniert wie ein Dialekt,
ja.
Sag ich mal. Aber dass man so grundlegende Geschichten wie Hallo, mein Name ist das müsste sich ja irgendwie erklären lassen. Wobei auch eine schöne Frage ist, wie macht man denn Namen oder Eigennamen? Das ist ja was, da gibt's ja so viel von. Das kann man ja praktisch nicht alles wissen. Kann man mit Gebärdensprache auch irgendwie in Anführungszeichen buchstabieren, dass man irgendwie seinen eigenen Namen irgendwie klar macht und dass der andere dann auch weiß, wie man heißt. Also weiß, was ich meine. Er sieht eine Bewegung und muss das ja vielleicht irgendwie in ein Wort übersetzen können. Und nicht nur er heißt Arm rauf, Arm runter, links, rechts.
Ja, deine Vorstellung von in ein Wort übersetzen ist natürlich auch jetzt eine, die sehr an den Klang gekoppelt ist. Aber wenn du nie in deinem Leben Klang wahrgenommen hast, wirst du ja diesen Modus nicht haben, dass für dich ein Name mit einem Klang assoziiert ist, sondern dann ist dieser Name Arm rauf, Arm runter, links, rechts.
Wieso? Aber nur, weil du nicht hören kannst, kannst du doch trotzdem lesen.
Ja, aber...
Nee, nicht aber.
Doch, aber.
Wieso?
Selbst wenn du liest, hast du ja keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Nee, das musst du ja auch nicht haben. Aber wenn du Arm rauf, Arm runter, links, rechts siehst, müsstest du ja theoretisch in der Lage sein, den Namen aufzuschreiben.
Ja.
Auch wenn du nicht weißt, wie er phonetisch klingt. Ja.
Also es wird sicherlich in der Gebärdensprache also auch ein Alphabet zusätzlich zu den Gebärden für einzelne Worte geben.
Mhm.
Ja. Auch das müssen wir vermutlich nachreichen. Mhm. Das weiß ich nicht.
Nee, aber das
aber ich nehme es an. Alles andere macht wenig Sinn.
Nee, also das muss irgendwie schon herzustellen sein. Mhm. Aber das ist eine interessante Frage gewesen, muss ich sagen. Das sind so Dinge, über die man sich so überhaupt keinen Kopf gemacht hat.
Ja, schönen Dank, Klugscheißer. Die nächsten 3 Stunden werden wir vermutlich auf der Wikipedia rumsurfen. Oh, super.
Super, auf zur nächsten
Frage. Willst du noch eine? Okay.
Klar, hör mal. Wir sind hier doch nicht im Florian Primel 20-Minuten-Podcast. nächste Frage. Was war gemeint, wenn in den 60ern und 70er Jahren von Kiss, Kiss, Bang, Bang die Rede war?
Stille. Und das ist bemerkenswert, da ich den Eindruck habe, dass ich da eine gute Antwort drauf haben müsste, die sogar irgendwie fundiert ist. Und sie überhaupt nicht habe. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung.
Ich weiß, dass es einen Film gibt, der so heißt. Ich habe aber auch nicht zu 1% die Handlung im Kopf. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was hinter Kiss Kiss Bang Bang steckt. Also wirklich überhaupt nicht. Gar nicht.
Das ist ganz schön peinlich. Okay, dann müssen wir jetzt also wieder elaborierte Vermutungen anstellen darüber. Ja. Was könnte denn gemeint sein? Eine Sexparty wäre viel zu einfach, oder?
Könnte das vielleicht irgendwie mit einer durchaus angespannten politischen Situation zu tun haben, dass man da hinter vorgehaltener Hand über jemanden lästert, aber offen mit ihm so tut, als wäre man Best Friends?
Wie du dahin kommst, musst du mir jetzt nochmal erklären.
Kiss, kiss, also weißt du so, hi, guten Tag hier, schön, schön, dass du da bist, bang, bang. Er dreht sich um und du schießt ihm in den Rücken. Wenn man da jetzt mal so Kuba-Krise, sag ich mal, so diese angespannte...
Oh, jetzt geht's aber wieder los.
So eine angespannte Stimmung in der Welt hat, sag ich mal, könnte ich mir vorstellen, dass Kiss Kiss Bang Bang vielleicht da irgendwie auch für so eine Art politische Stimmung vielleicht stehen könnte. Gewagte These, aber wäre jetzt so meine erste und einzige Idee gewesen, wie man das...
Okay, meine zweite Idee dazu wäre, dass wir im Bereich Sexparty bleiben,
ja,
aber das Ganze noch erweitern. Wir sind ja in den 60er, 70ern, das ist Englisch, wir sind also vermutlich eher im amerikanischen Raum, haben also eine relativ rigide Sexualmoral. Das heißt, Sexparty ist per se schon mal kein gesellschaftlich akzeptiertes Ding. Und vermutlich ist noch nicht mal Sexparty, sondern auch irgendwelche Partys, wo sich nicht verheiratete, nicht erwachsene Menschen, also irgendwelche Jugendlichen unterschiedlichen Geschlechts, auch nur treffen, um irgendeine Art von Verkehr zu haben. Und da die Sittenwächter das nicht besonders gern gesehen haben, ist zuerst auf diesem Happening-Konzert, was auch immer, Kiss Kiss, und dann wird das sofort von den Bullen gestimmt, Bang Bang. Es muss alles ganz schnell gehen.
Ja, das macht durchaus Sinn.
Das macht absolut Sinn. Und weil dieser Podcast es gerade so ausgeführt hat, war es selbstverständlich so. So einfach ist das.
Soll ich die Karte mal umdrehen und schauen,
ich bin echt gespannt. Und ich fühle mich krass dumm, weil wir doch beide eigentlich sonst popkulturell echt ganz gut am Start sind und die 60er, 70er jetzt keine Jahrzehnte sind, zu denen wir keine Verbindung haben.
Wir waren beide meilenweit davon entfernt.
Okay, was anderes? Bereich Lebensmittel.
Nee.
Flugreisen.
Nein.
Reifendruck.
Nein.
Okay.
Die Antwort lautet hier: Spionagefilme, insbesondere James Bond. Weißt du hier, James Bond, der alte Frauenfänger?
Ja, nicht unschlüssig, so wie es darauf steht auf der Karte. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Nee, also überhaupt nicht. Aber klar, macht Sinn. Wenn man es weiß, lässt sich das recht
schlüssig herleiten.
Ja, genau. Schwierige Frage. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die letzte Frage hier auf dieser Karte.
Und wenn sie gut ist, wenn sie schlecht ist, schaffen wir vielleicht noch zwei.
Ja, schauen wir mal. Es geht um Kaffee.
Okay.
Wenn dir an möglichst viel Koffein liegt, solltest du dann einen Espresso oder einen gewöhnlichen Kaffee trinken?
Hast du gerade Espresso gesagt?
Espresso.
Raus.
Espresso.
Diese Sendung ist an dieser Stelle zu Ende.
Espresso. Espresso.
Naja, ein Espresso ist sehr, sehr klein. Der hat sicherlich deutlich mehr Koffein pro Milliliter, aber wahrscheinlich so viel weniger Milliliter, dass es sich eher lohnt, einen Pott Kaffee zu trinken, würde ich jetzt vermuten.
Ja, das macht Sinn.
Wenn ich darüber nachdenke, jetzt elaboriert einen Kaffee herzustellen, also elegant mit gemahlenen Bohnen, die man in so ein Aufnahmeding tut und das dann durchbrüht, dann hat man ja dieselbe Menge Kaffee, entweder für die Menge, ich würde sagen, von zwei kurzen, also für 0,4 Cl, oder für 250 Milliliter Kaffee.
Ja.
Also ist es komplett egal.
Ja, das ist auch ein valider Ansatz, ne? Ich muss sagen, ich habe, also erstmal, um das
vorweg zu schieben. Es geht ja nur um die Menge Kaffee, die du durchgeprügelt hast.
Ja. Also ich habe, um das erstmal hier vorweg zu schieben, ich hab überhaupt kein Verhältnis zu Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee, ich trinke, also das höchste der Gefühle, sag ich mal, ist ein Latte Macchiato beim Starbucks so mit Vanillesirup und so. Das geht wohl noch, oder im Sommer mal ein Eiskaffee. Mhm. Ansonsten konsumiere ich generell praktisch keinen Koffein und bin da jetzt nicht unbedingt wissensmäßig vorne mit dabei, wie ein guter Kaffee herzustellen ist. Mhm. Das, was du sagst, macht aber zumindest Sinn, dass dir ein Espresso die konzentrierte Version ist, quasi die Kaffee-Essenz. Mhm. Und ein Kaffee ja quasi die Kaffeelösung ist.
Und es ist ja nicht angegeben, dass man pro Zeit oder pro aufgenommener Menge Flüssigkeit möglichst viel Koffein konsumieren möchte, oder?
Nee.
Ansonsten ist selbstverständlich die richtige Antwort, dass man sich einfach Filterkaffee aufbrüht, aber statt Wasser Red Bull da reinschüttet.
wenn's jetzt in der Frage natürlich um dieselbe Menge geht, wenn du jetzt, sag ich mal...
Ist die Frage, steht nicht drin, oder?
Wie lautet die Frage genau? Wenn dir an möglichst viel Koffein liegt, solltest du dann einen Espresso oder einen gewöhnlichen Kaffee trinken?
Das ist sehr, sehr schwammig formuliert.
Ja. Wenn wir von derselben Menge sprechen, dann ist natürlich der Espresso das Mittel der Wahl.
Eindeutig.
Da ist der Wirkungsgrad höher.
Wobei auch da noch nicht alle Faktoren berücksichtigt worden sind, wie ich gerade feststelle. Denn so ein
Erdkrümmung.
Espresso, Erdwuppdität, relative Mondfeuchtigkeit. So ein Espresso wird ja logischerweise auch mit höherem Druck hergestellt und darum vermutlich auch mit höherer Temperatur. Ich habe jetzt nicht den Hauch einer Ahnung, wie sich die Temperatur beim Aufbrühen auf den Koffeingehalt auswirkt. Vielleicht löst sich Koffein dann besser oder schlechter aus dem gemahlenen Kaffeebohnen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Das würde ich nicht berücksichtigen. Und wie ich die Fragen einschätze, nehme ich an, dass sie darauf hinaus wollen, was ich gesagt habe, dass es eigentlich dieselbe Menge Kaffee und damit Koffein ist. Mhm. Und uns nicht überlegen lassen wollen, dass die Menge möglicherweise geringer oder größer ist. Ich glaube, da steht hinten drauf, es ist scheißegal.
So, gucken wir mal, was die Karte sagt, wa? Einen gewöhnlichen Kaffee.
What? Das macht in keinem Universum Sinn. Also, vielleicht mag uns von den Hörern ein passionierter Kaffeetrinker da eines Besseren belehren, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das Sinn ergeben sollte.
Nee. Aber diese Problematik hatten wir mit diesen Kärtchen schon das Öftere, dass da doch dass fragwürdige Antworten hinten drauf sind.
Dass man da viel nachrecherchieren muss.
Mm.
Und dann behaupten wir mal, wir würden das in der nächsten Sendung nachreichen und tun das dann einfach nicht.
Ja, wenn dann in den nächsten 6 Wochen mal die nächste Sendung kommt, dann.
Oh Gott, am Anfang der Sendung noch großspurig ankündigen, wieder den Wochentonus einhalten zu wollen und dann
das sowas. Das schaffen wir auch.
Meinst du?
Ja.
Okay, gut. Was machen wir denn in der nächsten Sendung? Machen wir wieder Fragen?
Durchaus.
Oder sprechen wir mal wieder über das große Ganze?
Das können wir uns ja noch überlegen. Hm. Vielleicht passiert bis dahin noch was unheimlich Spannendes. Dann können wir darüber sprechen, wenn nichts unheimlich Spannendes passiert. Oder wenn irgendjemand eine besonders gute Frage an fragen@florianprimel.de schickt, dann werden wir die sicherlich auch gerne zeitnah beantworten.
Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Wunschthemen fürs nächste Recap.
Oh.
Das letzte haben wir ja relativ schlecht vorbereitet. Also insbesondere ich selbst mal wieder, weil ich an dem Tag noch zu sehr mit eurem Album befasst gewesen bin. Ich würde gerne das Erscheinen von Ready Player One im Kino als Anlass nehmen, mal ein bisschen über diesen Sehnsuchtsort 80er zu sprechen.
Mhm.
Hättest du da Lust zu?
Oh, gerne, gerne.
Wollen wir vielleicht sogar den Film sehen?
Oh, wär überragend. Das können wir sehr gerne machen.
Cool.
Ja, können wir schön ins Kino gehen und danach podcasten.
Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich eigentlich noch einen Konsumtipp geben wollte, aber der sich auch sehr, sehr gut dazu eignen würde, an dieses 80er-Thema angedockt zu werden. Und von daher mache ich das jetzt einfach nicht.
Dann teasern wir einfach mal nichts und kündigen das einfach nur groß an.
Genau. Dann die nächste euch doch Sendung, Freunde der Sonne, wird für euch ein absoluter Hit, wenn auch ihr das Gefühl habt, dass in den 80ern noch alles in Ordnung gewesen ist. Mhm. Sogar die Schulterpolster. In diesem Sinne. Lars, schön, dass du da warst.
Es hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Mach's gut.
Tschüssi.